Was ist die erste Frage, die wir uns stellen? Und was wird die letzte sein? Welche Fragen sind lebensentscheidend und was hat das alles mit Helgoland zu tun? Fragen über Fragen. An Fragen führt definitiv kein Weg vorbei. Deshalb betreten Filmemacher Olaf Lewin und Kommunikationsexperte Thomas Bayer das Minenfeld der Fragen. Ein lockerer Gedankenaustausch unter Freunden. Noch Fragen?
Hallo Olaf.
Hallo Thomas.
Ja, schön, dass wir uns mal hier wieder zusammengefunden haben. Einige Zeit ist vergangen.
Die Sommerpause.
Steht vor der Tür.
Ach so. Ich dachte, die hatten wir gerade.
Nee.
Die steht vor der Tür.
Ich glaube, die kommt jetzt.
Okay, ne? Ja.
Aber da werden wir dranbleiben.
Ja.
Im Sommer wird man uns hören können und müssen.
Ja.
So, Olaf.
Bitte.
Diesmal gibt es ein neues Konzept. Mhm. Oder sagen wir es mal so, eine neue Inspiration, vielleicht Dinge auch mal anders zu starten oder anders uns auszutauschen.
Mhm.
Ich werde ein Thema sozusagen in die Runde werfen, von dem du den Namen kennst, die Überschrift sozusagen.
Ja.
Und meine Aufgabe war es, sich ein bisschen mit diesem Thema auseinanderzusetzen, also so ein bisschen zu lesen oder mich ein bisschen darauf vorbereiten. Du konntest das natürlich auch, aber du bist jetzt derjenige, zumindest für dieses Mal, der so ein bisschen reagiert und wir werden das Ganze halt dann halt auf uns zukommen lassen und einfach mal schauen, was da passiert.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Klingt nach einem Plan.
Oh, genau. Ich bin schon so drin, dass ich so denke, du musst.
Nein, du musst nicht. Ich will. Alles ist gut, ja. Ich kenne ja, wie gesagt, nur die Überschrift und die habe ich heute Morgen bekommen.
Genau, und, per Post, ne?
Genau, und hatte noch 5 Minuten Zeit, mir kurz ein paar Stichpunkte zu setzen, die mir dazu spontan eingefallen sind. Mal sehen, ob ich den Zettel brauche oder ob das Buch reicht, was du vor dir hast.
Wir verraten das noch nicht,
nein.
Das Thema.
Nein.
Ich möchte gerne mit einer Geschichte beginnen.
Mhm.
Diese Geschichte kennst du mit Sicherheit. Diese Geschichte kennt auch die Welt. Kennt wahrscheinlich fast die ganze Welt. Weil sie weltberühmt ist, diese Geschichte inzwischen.
Okay.
Passierte vor ungefähr einem Monat. Ich habe dazu einen Zeitungsartikel in meine Worte gefasst.
Mhm.
Und würde das Ganze jetzt kurz mal dir und unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen.
Mhm.
Eine Schildkröte kriecht vor Elisia Munoz über den Urwaldboden. Der Anführer der indigenen Suchgruppe weiß, dass Schildkröten Wünsche erfüllen können. Bring uns endlich zu den Kindern, fleht er sie an. Nennt sie sogar kleine Schildkröte. Erschöpft und erkältet kämpft er sich seit Wochen durch den kolumbianischen Amazonas-Regenwald. Wartet durch Schlamm und Wasserläufe, hält Ausschau nach Jaguaren und Giftschlangen. Oft ist es so dunkel, dass er nicht weiter als 20 Meter sehen kann. Gemeinsam mit anderen Indigenen und einer Spezialeinheit des Militärs sucht er nach 4 Kindern, die in dieser Gegend mit einer Propellermaschine abgestürzt sind. Ihre Mutter, der Pilot und ein anderer Passagier wurden tot an der Absturzstelle gefunden. Die Kinder, Leslie, 14 Jahre, Soleni, 9 Jahre, der 4 Jahre alte Tien, das 11 Monate alte Baby, Christine, sind seitdem verschwunden. Die Operation Esperanza, auf Deutsch Hoffnung, beginnt am 1. Mai. Inzwischen ist es der 9. Juni, also der 40. Tag der Suche. Elisia Munoz steckt die Schildkröte in ein Netz und wirft es sich über den Rücken. Die Männer laufen weiter. Plötzlich hört einer ein Weinen. Dann sieht auch Munoz, sie, Leslie, das Baby auf dem Arm, neben ihr ihre Schwester. Soleni, der kleine Tien, mit einer Decke zugedeckt, zum Schutz vor den Moskitos. Am Ende wird man von einem Wunder sprechen. Dass das möglich wurde, lag nicht zuletzt an den 115 Militärs, und 93 Indigenen, die den Wald durchkämmt hatten, 40 Tage lang auf mehr als 2600 Kilometern Fläche. Die Soldaten orientierten sich dabei an Mondtabellen, Wetterkarten und GPS-Daten. Die Indigenen hatten nur einen Kompass. Wo und wie sie suchten, entschieden sich jeden Abend neu. Aber sie hatten eine weitere Quelle der Hoffnung, die Schildkröte. Amen. So, das lassen wir jetzt mal so stehen.
Okay. Hatte ich ja, habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Irgendwie mit was ganz anderem gerechnet.
Sag mal, wow. Womit hast du gerechnet?
Nicht mit so einem, mit so einer Konfrontation. Also ich kannte die Geschichte oberflächlich jetzt. Jetzt weiß ich sogar mehr, als ich vorher wusste. Ich habe das auch nur, weil ich gerade nicht so in den Medien bin, nicht so viel. Ich habe nur mitbekommen, dass Kinder verschwunden waren und Kinder gefunden wurden. Das, was du da jetzt so schön auf den Punkt gebracht hast, diese Zeit dazwischen, dass das so viele Tage waren, war mir nicht bewusst und auch nicht, dass da so viele Leute dann beteiligt waren und das mit der Schildkröte natürlich auch nicht und dass die nun Esperanza heißt und dass das Hoffnung heißt, das war mir nicht bewusst und macht das Ganze natürlich, na gut, als Filmemacher bist du da natürlich sofort in der Pflicht, das umzusetzen. Also das ist natürlich eine unheimlich tragische Geschichte natürlich, weil es gibt ja auch Tote, aber ist natürlich, klasse, war mir nicht so klar.
Also ich habe diese Geschichte jetzt nochmal in Erinnerung gerufen, also sie war ja wirklich in den Medien, ich glaube über Tage, Wochen und auch danach war das natürlich irgendwie eine wunderbare Wendung, dass man die Kinder gefunden hat. Also ich glaube für Kolumbien selbst, so habe ich es verstanden, war das was ganz Besonderes, weil sie jetzt mit so einem neuen Präsidenten auch auf einem etwas anderen Trip waren, jenseits von Korruption und Drogen und so, so ein Hoffnungssignal, also fast schon so eine Metapher, dann diese Verbindung zwischen Militär und indigenen Menschen, die, wie der Artikel dann nochmal in Ausführlichkeit vermittelt, auch dieses fast schon Teamworking par excellence hingekriegt haben. Mhm. Die haben nämlich wirklich sich nach und nach immer besser verstanden und sich gegenseitig befruchtet.
Okay.
Und ich glaube, das ist auch nochmal was man dabei so mitnehmen kann. Und natürlich die Kinder. Ne? Mhm. Was haben die denn gemacht? Ne?
Weiß man wahrscheinlich, aber wie die das gemacht haben, dass sie jetzt diese lange Zeit auch nicht verhungert sind, nicht verdurstet sind. Also das habe ich nicht mitbekommen.
Also natürlich sind das jetzt keine Leute aus Europa gewesen, keine Kinder aus Europa. Die hätten wahrscheinlich ganz andere Probleme gehabt. Mhm. Viel mehr Probleme wahrscheinlich. Aber sie kannten den Urwald zumindest an der Stelle auch nicht.
Okay.
Aber sie kannten halt Pflanzen und wussten natürlich auch von Gefahren und haben sich da wohl gegenseitig über Wasser gehalten. Wie genau? Das war zumindest zum Zeitpunkt dieses Artikels noch nicht bekannt.
Ja.
Aber ich habe das Ganze ja auch ein bisschen rausgesucht als so eine Art Metapher, was möglich ist und was man vielleicht auch unter diesem Label Hoffnung assoziieren könnte. Das ist jetzt mit Absicht sehr extrem, ne? Weil also es gibt Menschen und es gibt Kinder, die überleben sowas.
Ja.
Es gibt Kinder, die ersticken im Schlaf oder das ist beides diese Welt. Ne?
Ja, medial gesehen ist ja das Pendant der Untergang dieses kleinen U-Boots. Also da ist es eben nicht gut ausgegangen. Ne?
Ja.
Also das ist ja, da war ja die Hoffnung auch da, dass man die vielleicht noch findet. Ne? Und jetzt sucht man aber hier wie viele Tage?
40.
Das ist halt auch toll irgendwie, ne? Dass man nicht nach 10 Tagen aufgibt oder nach 20 oder nach einem Monat, sondern 40 Tage ist schon ein Brett, ne? Also ist auch eine recht lange Suchaktion.
Also es ist ja dann inzwischen angekommen, dass unser Thema Hoffnung ist.
Ja.
Ich will noch mal, wenn das okay ist.
Bitte.
Olaf. So kurz begründen, warum mir dieses Thema im Moment so wichtig ist und warum es auch jenseits von diesen ganz großen Erfolgen, also wo man irgendwie so große Hoffnung hat und die Hoffnung erfüllt sich. Das ist ja das Schönste, was passieren kann.
Ja.
Jenseits dieser großartigen Geschichten und Schicksale habe ich den Eindruck, dass das als Thema, also Hoffnung als Thema heute unter den gegebenen Umständen, also die wir haben, so weltpolitisch, auch im kleineren Ringen, um ne, mit seinem Alltag klarkommen und so weiter, dass das Thema Hoffnung eine größere Rolle als in der Vergangenheit einnimmt. Also so ist zumindest mein Eindruck. Oder man könnte Hoffnung jetzt nochmal einfach für uns hinterfragen, gucken, also was spielt das überhaupt für eine Rolle in so einer Zeit, wo es tatsächlich auch hoffnungslose Situationen gibt, zu geben scheint. Ne?
Ja. Ja, denke ich auch. Also es ist halt die Frage, wo man die Lupe hinlegt, ne? Und guckt, ich denke, dass es zu jeder Zeit Hoffnung, das ist, was der Motor ist für alles. Es ist ja nicht nur irgendein Wort, sondern ich glaube, Hoffnung hast du, also ohne Hoffnung würde ich sagen, kein Leben, kein Fortschritt, kein Nichts. Es ist das, was uns antreibt, vielleicht auch, weil wir das Gegenteil kennen.
Das Gegenteil von Hoffnung ist?
Hoffnungslosigkeit.
Oder Verzweiflung.
Verzweiflung, also Enttäuschung. Hoffnung ist ja immer positiv besetzt, würde ich sagen. Also Hoffnung ist ja nicht, ich habe ja nicht die Hoffnung, dass morgen der dritte Weltkrieg anfängt, sondern ich habe die Hoffnung, dass der nicht anfängt. Also ich würde Hoffnung immer positiv besetzen. Und deshalb glaube ich, ist Hoffnung der Motor, sich weiterzuentwickeln, auf sich aufzupassen, einen Sinn zu sehen in allem. Ich weiß auch nicht, als du das heute Morgen geschickt hast, habe ich natürlich mal kurz innegehalten und gesagt, okay, was ist Hoffnung eigentlich? Und für mich ist das fast so, ist das, glaube ich, die Grundessenz der Seele, damit man überhaupt funktionieren kann. Also weil ohne Hoffnung kein Antrieb. So.
Ja, also ich glaube, dass das auch ein ganz schön entscheidender Punkt ist, irgendwie, den du da sagst, dass Hoffnung sowas ist wie so eine Motivationsquelle oder sowas. Also so eine Antriebskraft.
Ja, total.
Und man weiß natürlich auch irgendwie, dass es Situationen gibt, wo das einfach so sofort trifft. Ne? Also ich meine, gehen wir ein bisschen weg von diesen ganz tragischen Geschichten und reden mal über Sport.
Danke, dass du da etwas aufbrichst. Bin gerade etwas schwermütig geworden, ja.
Keine Panik, da kommen wir gleich wieder hin.
Ein Glück.
Das können wir immer. Gut. Schwermütig geht immer. Ja. Ne, aber ich meine.
Ja, klar, Sport ist Sport, ein super Thema. Ne?
Also nehmen wir mal an, jetzt irgendwie, du spielst Tennis. Natürlich doch auch mit der Hoffnung, ne, dass du entweder dich weiterentwickelst oder gewinnst oder fitter wirst.
Genau.
Und das gibt dann halt auch Kraft. Ne? Und das kann auch irgendwie ja motivierend wirken, wenn man so die Hoffnung hat. Diesmal haben wir die Hoffnung auf den Titel als Beispiel jetzt.
Ja.
Ne? Oder das wird unser erster Heimsieg. Mhm. Da hoffen wir jetzt alle
Na,
drauf.
Klar. Ne? Na sicher.
Und auch wenn wir es dann nicht werden. Also von daher, dass sowas trifft, glaube ich, ganz automatisch. Mhm. Na?
Ja.
Jetzt ist aber Hoffnung aus meiner Sicht eben auch nicht nur so, wie soll man das sagen, mit so einem ganz positiven Motivationseffekt verbunden. Mhm. Weil es gibt ja auch so Situationen, wo Menschen mit etwas nicht rechnen, aber trotzdem irgendwie noch drauf hoffen. Also das heißt, also der kommt bestimmt nicht, weil er noch nie gekommen ist. Ne, irgendwie, was weiß ich, so eine Verabredung oder unser Kind besucht uns nicht. Die kommen dieses Mal Ostern kommen die auch wieder nicht.
Mhm.
Aber trotzdem hoffen wir ja noch, dass sie kommen. Also es ist dann schon so eine verzweifelte Hoffnung.
Okay.
Oder
aber sie ist da. Und ist sie nicht in dem Augenblick positiv? Also weil du ja an was, also es ist ja plötzlich da. Das ist ja das machen wir ja nicht.
Ich wollte ja.
Achso, Entschuldigung, habe ich dir.
Nee, ja. Alles gut. Ich wollte nur, ich wollte gar nicht diese Begrifflichkeit positiv so vehement in Frage stellen, sondern ich wollte nur dieses, also so ein Kontrastbild da reinbringen.
Absolut.
Also so, dass es nicht ausschließlich, dass Hoffnung nicht ausschließlich positiv, naja, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Wort positiv in dem Zusammenhang.
Naja, ich weiß schon, was du meinst, aber nehmen wir mal zwei Extreme.
Ja, los.
Lottozahlen.
Yes.
Also die Hoffnung zu haben, zu gewinnen, ist berechtigt und idiotisch zugleich.
Genau.
Und dann gibt es aber auch die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Die würde ich halt nie idiotisch nennen, sondern die ist halt auch Motor. Also das ist vielleicht auch der Antrieb, weiterzumachen und überhaupt in allem einen Sinn zu sehen. So, ne? Also das sind halt die beiden Extreme so ein bisschen. Das sind halt große Losnummern, so große Spielbänke, wo wir uns jetzt hier dran tummeln können. Aber es ist ja beides trotzdem positiv motiviert. Ich glaube, was wichtig ist, dass man sich vorher auch Gedanken darüber macht, was passiert eigentlich, wenn das alles nicht eintrifft. Mein Lottogewinn, mein Aufstieg in die nächste Liga, mein Gewinn.
Mein Nicht-Weiterleben
mein
nach dem Tod?
Mein Nicht-Weiterleben.
Nach dem Tod?
Ja. Also muss ich da nicht auch drüber nachdenken? Also ich hatte mir das auch extra aufgeschrieben. Die Vorbereitung auf Enttäuschung ist, glaube ich, wichtig. Also, dass man da damit auch gut umgehen kann.
Ich glaube, das ist super wichtig. Aber meinst du, dass das kann man wirklich? Also oder letztendlich oder allumfassend? Also kann man sich wirklich auf alles vorbereiten? Oder wäre man denn nicht so jemand, der so Controlletti-mäßig, also kontrollmäßig durch die Welt geht und sagt, also ich hoffe ganz stark, dass das und das eintritt, aber ich befürchte, es kann auch nicht eintreten. Und wenn es nicht eintritt, dann bin ich vorbereitet, weil ich das und das vorher schon durchdacht habe oder mich
hingestellt
habe.
Birgt, glaube ich, eine Gefahr, sich nicht ein bisschen über die andere Seite auch Gedanken zu machen, dass eben Hoffnung funktioniert schon, aber ich muss mit der Enttäuschung klarkommen, sonst werde ich depressiv, glaube ich. Also, weil ich sonst kaputt gehe, oder? Also sonst bin ich ja, weil sonst wäre es ja ein reiner Glaube. Also dann würde ich sagen, nee, das ist so. Ich gewinne morgen im Lotto. Nehmen wir mal das große Ding, das Leben nach dem Tod. Streichen wir das mal kurz. Nehmen wir mal das Lotto-Ding, weil es einfacher ist zu verstehen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich gewinne nächsten Samstag im Lotto, dann sollte ich erstens einen Lottoschein ausfüllen. Nein, aber ich müsste dann bescheuert sein, wenn ich mein Leben darauf aufbaue. Wenn ich da wirklich ein ernsthaftes Ding rein, also dass ich das ernst nehme. Weißt, ich muss mich damit beschäftigen, dass das nicht klappen könnte. Ich sollte nicht darauf bauen. Aber ich darf hoffen.
Ich verstehe das. Absolut, was du meinst. Aber ich meine jetzt so diese, sagen wir mal, berechtigte oder weniger berechtigte Hoffnung ist ja auch eine Frage der
ja, von wem ist das?
Ja, der Persönlichkeit, also erstmal okay. Das. Und vielleicht der Entwicklungsstufe. Also ich denke jetzt mal an ein Kind. Es gibt ja Kinder, die in der frühkindlichen Entwicklungsstufe tatsächlich total anfangen zu weinen, wenn ihre Hoffnung enttäuscht wird, weil sie sich einfach gar nicht vorstellen können, dass Dinge, die sie denken, nicht auch passieren können.
Ja, es ist ein grausames Mittel auch, um Kinder, glaube ich, wirklich kaputt zu machen, wenn du da nicht aufpasst. Das ist ganz wichtig. Müssen wir eigentlich einen Führerschein für haben.
Absolut. Oder wenn ich, also nimm zwei Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und einer hat aus irgendwelchen Gründen mehr Berechtigung, an irgendwas zu glauben, als ein anderer oder auf irgendwas zu hoffen. oder man vielleicht alles Mögliche auch bestens vorbereitet hat, damit Ereignis X dann auch so eintrifft, wie man drauf hofft. Trotzdem kann es nicht eintreten, könnte es nicht eintreten. Und das ist ja auch völlig okay, wenn man dann irgendwie einen Plan B hat. Hm. Ne? Also ich sehe da auf alle Fälle Unterschiede. Ich habe jetzt leider nur einen Faden verloren.
Ich weiß, macht nichts, aber nicht mehr. Kommen wir bestimmt wieder rein. Aber ich glaube schon, dass es eben auch in Hoffnung, vielleicht gibt es ja auch noch andere Worte dafür, mir sind die gar nicht so bewusst. Also wenn du jetzt das Lotto-Ding nimmst und du sagst, ich habe Hoffnung zu gewinnen, dann ist das ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen lustig. wenn ich jetzt eine böse Krebserkrankung habe und ich habe die Hoffnung, geheilt zu werden, dann ist es ja nicht in sich lustig, sondern wichtig, dass ich die habe, weil sie mir hilft vielleicht beim Heilungsprozess. Auf der anderen Seite ist es aber auch eben dieses, dass du eben diesen Gegenpart wahrscheinlich die ganze Zeit auch durchspielst, dass es eben auch dein Ende sein könnte. Ne? Mhm.
Also du meinst, Hoffnung birgt Hoffnungslosigkeit in sich?
Ja. Ich glaube, ja, normal, ne? Wie immer. Wie immer gibt es immer das beides. Mhm. Das, sonst macht es ja auch keinen Sinn. Aber was ich spannend finde, ist eben die unterschiedliche Intensität von Hoffnung. So. Also die Hoffnung zu haben, also in Hoffnung sind ja die kleinen Nebenbaustellen wie Glück, wie Wunder oder Enttäuschung dann auf der anderen Seite oder leider verloren. Also dieses ist schon, deshalb glaube ich, dass Hoffnung so wichtig ist. Und ein großer Bestandteil unseres Seins überhaupt. Also es ist nicht nur irgendein Gefühl, sondern vielleicht sogar eins von den Gefühlen, ne? So wie Liebe.
Ist Hoffnung ein Gefühl?
Ah, so kommst du mir jetzt.
Ja, nee, ich denke laut.
Sozusagen. Ja, nein, denk mal laut.
Weil ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, so man setzt auf irgendwas und entwickelt trotzdem über Nachdenken, und das ist dann kein Gefühl mehr, über Denken, einen Plan B. Also was passiert dann, wenn die Hoffnung nicht eintritt? In dem Moment, wo ich darauf hin fiebere, sozusagen, dass ein Ereignis jetzt eintritt, nehmen wir mal an, der Moment, ich bleibe beim Sport, ne? Elfmeterschießen, Endspiel, sonst was. Hm. Es geht um diesen einen, um den nächsten Elfmeter. Hm. In dem Moment geht es tatsächlich um Gefühle. Hm. Ne? So hart das ist, ja. In dem Moment fühlst du doch auch nur, da denkst du, also warum rasten Leute dann so aus? Hm. Doch nicht, weil sie so intellektuell verstrickt, vergeistigt dem Spiel zuschauen, sondern weil die also so dermaßen tief drin sind, also die können sogar, glaube ich, sterben an irgendwelchen Herzrhythmusstörungen oder sonst was. Und dann löst sich ja dieses Gefühl auf. Also vorher war Hoffnung und dann klack, Enttäuschung oder absolute Freude. Also Hoffnung aber als Gefühl gibt es. Ja. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Aber ein schönes Beispiel, du hast jetzt Fußball, du hast ja zwei Vereine, also du hast den Elfmeter, die einen sind dafür, dass er reingeht, die anderen wollen, dass das gehalten wird, also du hast diese Hoffnung, ist schon geteilt, ne? Mhm. Also das,
womöglich beten beide auch noch zu einem Gott währenddessen.
Ich wollte darauf jetzt gleich nochmal zur Sprache kommen, wo du die Grenze siehst zwischen Glaube und Hoffnung. Oder wie artverwandt das ist, weil.
Also erstmal würde ich sagen, dass Hoffnung auch ein Teil von religiösen Bereichen ist. Also so, indem ich glaube, muss ich etwas wie Hoffnung schon mit im Programm haben. Mhm. Also
es ist nur eine Weltanschauung, Glaube und Hoffnung. Also ich hoffe, dass der Zug pünktlich kommt, oder Gott wird es schon richten, dass der Zug pünktlich kommt. Ist das.
Es wird, glaube ich, auch manchmal genauso vermischt. Ne? Mhm. Also, dass man dann, wenn man, sagen wir mal, in ganz banalen Alltagssituationen ist, dass man auf einmal irgendwie sowas wie das Göttliche ins Spiel bringt. Mhm. Oh Gott, lass jetzt bitte das und das eintreten oder nicht eintreten, obwohl das vielleicht gar nicht so eine Frage der religiösen Auffassung ist, ob jetzt ein Zug kommt oder nicht. Aber
es ist schon sehr dicht beieinander, ne? Also,
für mich ist es immer dann dicht nebeneinander, wenn es so sich innerhalb eines bestimmten Feldes abspielt, sagen wir mal, dieses Lebens. Ne? Also wenn es jetzt außerhalb ist, also wenn man jetzt sagt, in bestimmten Religionen geht man halt davon aus, dass sowas wie das ewige Leben, ewige Vergebung oder sowas, die Hoffnung auf das Paradies, es liegt alles im Jenseits. Mhm. Und das ist ja dann eine andere Hoffnung. Mhm. Und daran zu glauben, ist, glaube ich, Teil von dem. Mhm. Oder andersrum. Also das könnte ich jetzt so im Moment nicht sagen, was Teil von, Glaube Teil von Hoffnung ist oder Hoffnung. Ich glaube, das ist so.
Was denkst du, wo kommt es her? Wo kommt Hoffnung her, wenn wir in unseren Körper gucken? Wo?
Das verortet ist?
Ja. Also,
linke Niere.
Linke Niere, oder?
Leber.
Also was ist Hoffnung, ein intellektueller Vorgang? Also, oder ist das ein emotionaler Vorgang? Also ist das etwa, ist das ein Reflex auf etwas oder ist das ein anerlernt?
Also wenn man unseren Sprachgebrauch sich so anguckt, dann ist das alles. Also dann ist es, wie schon gesagt, kann es sehr emotional sein. Also ab jetzt hilft nur noch hoffen und beten und sowas.
Hoffen dreijährige Kinder auf etwas? Oder ab wie vielen Jahren hofft man? Ab wann ist dieses Thema Hoffnung ein Thema überhaupt für Kinder? Sag mal, ab wann geht das los? Oder kriegen wir das erst in der Erziehung mit Hoffnung, Glaube? Diese Dinge, Enttäuschung, also.
Das ist aber echt kompliziert. Ja,
entschuldige, ne? Du hast das Thema.
Nein, ich habe jetzt nicht die Frage nach Entwicklungsstufen von Kindern so als so ganz naheliegend gesehen, obwohl du hast absolut recht. Nur ich hätte jetzt, ich könnte mich jetzt retten,
ja.
Also indem ich irgendwas dazu sage, was schon damit zu tun hat
ja. Und
vielleicht auch eine gewisse Rolle spielt.
Oh, also bitte.
Es gibt, glaube ich, mindestens so drei Entwicklungsphasen, wo sowas sich herausbildet. Mhm. In der ersten Entwicklungsphase, soweit ich das überblicke, gibt es das nicht, weil es so eine, ich nenne die mal eine magische Entwicklungsstufe ist. Also das heißt so super spirituell. Also wir sind nur noch eins, verbunden mit allem, ne? Kinder oder halt, was weiß ich, wenn man Entwicklungsgeschichte nimmt, gibt es noch gar nicht diese, dass sich sowas wie das Ich herauskristallisiert. Mhm. Das kommt danach. Und danach kommt sowas wie wir. Also diese Verbindung und Abgrenzung. Da. Und ich glaube, in diesem Bereich zwischen Ich und wir, vermute ich, das müsste man echt mal nachlesen, dass da sowas wie Hoffnung oder so dieses Denken über Konsequenzen und so, dass sowas stattfindet. Mhm. Und das dürfte dann frühe Kindheit sein.
Ich versuche gerade so ein bisschen zu wühlen, wo ich so einen ersten Hoffnungs-Connection habe, die mir so einfällt in meinem Kopf, aber da komme ich gerade echt nicht ran. Manchmal hat man ja so Verknüpfungen in die Vergangenheit, aber hier jetzt, also fällt mir als erstes echt Weihnachten ein, ne? Diese Hoffnung, ein bestimmtes Geschenk zu bekommen. Das sind so die ersten Gedanken, die ich so hatte. Also für mich, Shoutout an meine Eltern. Hm. Evil Knievel.
Ja.
Habe ich mir immer gewünscht, nie bekommen. Meine Mutter hatte mir dann, glaube ich, zum 40. Geburtstag geschenkt, weil ich ihr das ewig vorgeworfen habe. Aber Evil Knievel war für mich irgendwie, ich wollte immer so einen aufziehbaren Stuntman, war das so ein Motorrad. Habe ich nicht bekommen. Und die Hoffnung war schon da, aber die wurde halt dann auch immer enttäuscht. Also wenn man das schon, ist das schon Hoffnung? Also sprechen wir schon über Hoffnung oder ist das eher so ein Wunsch? Und wo?
Also ich glaube schon, dass das so auf der Dimension stattfindet. Mhm. Hoffnung. Ich hoffe, dass ich das und das geschenkt bekomme. Mhm. Und ich glaube, so Geschenke oder Weihnachten ist tatsächlich irgendwie ein guter Platz.
Ist das dann aber vielleicht auch die Herleitung? Ne? Also dieses, ich wünsche mir etwas, ich glaube auch daran, dass das passiert, und weil die Hoffnung ist da, dass ich das, also diese drei Sachen sind schon, gehören schon zusammen. Ne?
Ich glaube auch. Also dieses, die Sehnsucht nach etwas, was in der Zukunft liegt oder in der nächsten, verbunden mit dem Wunsch, dass das in Erfüllung geht.
Und das ist schon so, ich lasse mal meinen gedankenfreien Lauf, deshalb sitzen wir hier rum, ne? Das ist schon so, dass man aufpassen muss, was man Kindern dann so erzählt, ne? Weil daraus, aus diesen Gedanken, die man pflanzt, werden ja auch, und was Kinder so mitkriegen, Wünsche, Hoffnung, Glaube, wenn ich jetzt einfach mal hardcore gesprochen, irgendwie sprechen wir mal über rechtes Gedankengut. Wenn ich das schon mit 5, 6 Jahren bekomme, ne, und eingetrichtert bekomme, hoffe und wünsche und glaube ich dann auch an diese Dinge? Also nehme ich das dann mit? Ist das schon so prägend? Schon, fiel mir nur gerade so ein dazu.
Also ich glaube, das ist ein absoluter Punkt, den du da hast, weil alles, worauf wir zu Recht oder Unrecht hoffen können, muss ja mit irgendwas, mit unseren Erfahrungen und auch mit den Versprechungen, die die Umgebung um uns herum macht, zu tun haben. Und ich glaube, am Ende funktioniert so auch Politik, so funktioniert Werbung, so funktioniert irgendwie die Aussicht auf Erfolg oder Misserfolg, also ja, diese ganzen Spiele laufen doch eigentlich so. Mhm. Also was passiert, wenn ich auf eine Dating-Line gehe, auf eine Dating-Plattform gehe? Mhm. Was passiert bei Tinder? Mhm. Also es sind natürlich immer Erwartungen im Spiel, aber wenn überhaupt keine Hoffnung ist, was macht man dann?
Erwartung, sehr gut, ja. Das hatte ich hier auch stehen. Hoffnung, Erwartung. Das gehört echt zusammen, ne? Oder ist es das Gleiche?
Nee. Also Erwartung ist für mich, ich sag so schnell nein. Also eine Erwartung ist für mich erstmal etwas, was immer.
Das ist schon festgelegt, ne? Das muss jetzt so passieren. Und Hoffnung ist schon noch ein bisschen offener oder ist freier in der Interpretation auch.
Scheint auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen, obwohl ich ja vorhin gesagt habe, das sind nicht nur Emotionen, aber doch ein bisschen mehr Emotionen im Spiel zu sein. Wenn ich hoffe, es für mich klingt für mich so ein bisschen nach Sehnen.
Das ist auch eine Charakterfrage, also eine Typfrage wahrscheinlich. Ich erwarte von der Bundesregierung, das und das zu machen. Oder ich hoffe, die Bundesregierung macht das und das.
Das klingt schon weniger, weniger aufdringlich, ne?
Ja, aber die Erwartung ist schon.
Ich erwarte von dir, dass du die Küche putzt.
Ja.
Ich hoffe, dass du die Küche putzt. Beim zweiten kann die Küche so bleiben, wie sie ist, im Prinzip.
Okay, also auch für Führungspersonal ganz wichtig.
Klar zu formulieren.
Klar zu formulieren, ja, genau.
Sowieso.
Ja, ja. Wir rutschen ab. Dein Zettel hat aber noch ganz viel Buchstaben. Du hast ja eine Geschichte vorgelesen, aber damit wir auch beim Thema bleiben, weil wir sonst heute wieder, auch dieses Thema hat Flügel und ich merke schon, wie man, du hattest noch Anmerkungen.
Es gibt so einen Punkt, der mir irgendwo entgegengekommen ist in der Psychologie. Mhm. Und zwar ist das der Ansatz, dass es irgendwie Hoffnung als Motivation, dass man sich so als Mensch auf das positive Ergebnis oder Ziel fokussiert. So, ne, dass es, damit ist was verbunden und theoretisch müsste es eigentlich auch so sein, je mehr ich mich auf etwas fokussiere und konzentriere und dafür tue, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. So, und die Kritiker dieser Theorie, die sagen, das erklärt aber noch lange nicht, warum Menschen auch dann noch Hoffnung haben, wenn sie gar keinen Weg sehen, ein Ziel zu erreichen. ich glaube ja, dass irgendwie so ein, ja, eine Kategorie, die man vielleicht noch so mit reinnimmt, in diesem Bereich sowas ist wie Vertrauen. Und für mich hat Hoffnung ganz oft etwas damit zu tun, wenn es nicht so in Zahlen zu fassen ist, so in Logik, in rationale Rahmen passt. Also das heißt, wenn ich das und das mache, werde ich das und das erreichen. Du hattest ja schon gesagt, also kalkuliert bitte auch das, den Plan B ein. Es kann ja nicht es muss nicht unbedingt eintreten. Und ich glaube, dieses Thema Vertrauen, das lässt nochmal so ein bisschen los. Also so nach dem Motto, so jetzt habe ich alles gemacht, was ich tun konnte zu dem. Aber ab jetzt ist einfach Schicht. Also ab jetzt kann ich, gerade wenn es zum Beispiel so um schicksalhafte Geschichten geht, wie unheilbare Krankheiten, sage ich jetzt mal. Und man kriegt jetzt irgendwie die Ansage, stellen Sie sich drauf ein, das geht nicht mehr so lange und so weiter. Dann sagt man, könnte man sagen, ich habe keine Hoffnung mehr. Aber vielleicht gibt es trotzdem noch ein Vertrauen darauf, dass es auch in dieser Phase noch irgendwie weitergeht, irgendwas überraschend Positives kommt. Also so eine Resthoffnung. Ist Vertrauen auch Hoffnung?
Was ich ja spannend finde, ist, wir empfinden all diese Dinge. Also es ist eine Empfindung. Und wir haben dieser Empfindung, die wir haben, haben wir das Wort Hoffnung gegeben. Eine ziemlich ähnliche Empfindung haben wir bei dem Thema Erwartung. Eine ziemlich ähnliche Empfindung gibt es beim Thema Glauben. Und wir geben dem allen verschiedene Wörter. Also das ist halt so das Ding, was ich so meine, was ich manchmal nicht so, komme ich nicht so ganz hinterher. Was empfinde ich wirklich? Also es gibt ja eine körperliche Empfindung dabei. Also es gibt eine hier oben was, dieses Intellektuelle, wo man sagt, na, ich erwarte aber, dass das klappt, weil aus Erfahrung weiß ich, dass das funktioniert. Oder dieses wirklich Körperliche, wo man Hoffnung hat. Ne? Also dieses Hoffnung ist, würde ich sagen, auch echt ein Gefühl. Das passiert einfach. Das ist so, ich spüre das richtig. Die Erwartung ist vielleicht echt etwas, was sich rational erklärt, ja. Was, wie du gerade schon gesagt hast. Also es ist, hat mehr Erklärungsstufen vielleicht.
Also ich glaube, man könnte das jetzt wahrscheinlich sprachlich alles so sezieren. Ich gehe erstmal davon aus, dass bestimmte Worte auch so ihre Berechtigung haben, warum sie eben so Vertrauen heißen und warum sie Erwartung heißen und nicht Glaube und nicht Hoffnung.
Aber es ist so dicht.
Das ist super dicht und wahrscheinlich überschneidet sich es auch. Ja. Und wahrscheinlich gibt es auch diese ganz engen Verbindungen. Ich versuche das immer so in Beispiele zu fassen. Also du willst vielleicht irgendeinen Job haben und rufst zum dritten Mal da an, gibt es dann schon Ergebnisse. Und dann sagt dir dein Gegenüber, sie müssen sich noch gedulden, aber geben sie die Hoffnung nicht auf. Na, was ist das? Also klar berührt das alles Gefühle, aber letztendlich ist es erstmal so eine wahrscheinlich sehr rational gemeinte Aussage, komm, du hast ein paar Mal angerufen, jetzt werde ich dich auch nicht enttäuschen, selbst wenn ich schon weiß, dass es wahrscheinlich nichts wird. Ne?
Also könnte ich das Gegenüber schützen, das Gegenüber vor allen Dingen, den Menschen gegenüber vielleicht schützen, indem ich ein anderes Wording nehme, indem ich das Wort Hoffnung nicht sage, geben Sie die Hoffnung nicht auf, hat für mich was Positives. Es würde mir erstmal sagen, okay, ich darf hoffen. Und könnte man das dann vielleicht bei solchen Sachen, wo es eben eher rational entschieden wird, vielleicht müsste man das dann anders auch nennen. Ne? Also ich darf ruhig hoffen, dass der den Elfmeter reinmacht. Aber darf ich hoffen, dass der mir den Job gibt? Obwohl ich nicht qualifiziert bin und all diese Dinge? Also, ne?
Also ich glaube tatsächlich, dass wie immer Sprache natürlich auch irgendwie Missverständnis erzeugt und dass natürlich auch es ohne weiteres möglich ist, dass man so Begriffe verwendet, obwohl man vielleicht was anderes meint. Ne? Also ich frage mich, was hat es auf sich mit solchen Begrifflichkeiten wie, sie ist guter Hoffnung? Das ist ja eine schöne, wenn alles gut geht, eine sehr schöne Aussicht, irgendwie ein neues Lebewesen. Das ist,
oder der Arzt sagt, sie erwarten ein Kind. Das ist
sehr gut. Ja. Da hast du es getroffen. Das ist halt beides. Mhm. Naja gut, der Arzt ist wahrscheinlich auch ein bisschen rationaler unterwegs.
Ja, aber ich denke, dass es Ärzte gibt, die sagen, sie sind guter Hoffnung. Und es gibt Ärzte, die sagen, sie erwarten ein Kind. Und beides,
zu welchem Arzt würdest du gehen?
Auf jeden, als Frau? Auf jeden Fall zur Hoffnung. Nein, in dem Fall wäre es mir, glaube ich, Latte. Also es ist halt, aber trotzdem, was ich nur meine, ist, dass das Gefühl, was wir dazu haben, ja, ziemlich ähnlich ist eben. Und wir haben jetzt aber Wörter entwickelt, die diese Gefühle beschreiben sollen. Und das ist dann, das macht es eigentlich erst so kompliziert, oder? Sind die Wörter eigentlich das Problem?
Ja, ich frage mich das, weil du bringst es ja häufiger ins Spiel heute.
Habe ich gemacht, ja.
Und wie gesagt, ich glaube schon daran, dass bestimmte Begriffe oder Wörter schon so ihre Berechtigung haben, andere eindeutig nicht. Muss man schon sagen. Also es gibt ja immer irgendwie Dinge, wo man sich fragt, warum wird das so bezeichnet? Warum heißt Milch Milch? um mal nur ein Wort zu nehmen. Wahrscheinlich gibt es auch irgendjemand, der das weiß. Aber lass mich noch mal eine andere Story ins Spiel bringen, ja. So kurz vor Toreschluss.
Ja.
Die mir auch so entgegengeflogen kam, geradezu beim Thema Hoffnung. Und zwar kennt man ja in der einen oder anderen Variante die Büchse der Pandora.
Mhm.
Ja, das war ja so ein ganz merkwürdiges Spiel zwischen, ich tue mal jetzt so, als würde ich das so aus dem Gedächtnis so rausziehen.
Na, du hast das doch alles studiert.
Prometheus und Zeus. Und letztendlich war der Obervater Zeus überhaupt nicht einverstanden mit dem, was Prometheus getan hat. Der hat nämlich irgendwie das Feuer der Götter geklaut und hat auch irgendwie aus Lehm götterähnliche Gebilde nachgebaut. Das hat den Göttern überhaupt nicht gefallen und Zeus dachte, okay, das gibt eine Strafe.
Zu Recht.
Und die erste Frau, die er geschaffen hat, war Pandora. Und der hatte eine Büchse gegeben mit allem Unheil dieser Welt und hat zu ihr gesagt, bitte nicht öffnen. Natürlich hat sie es geöffnet, die Büchse.
Ja.
Und alles Schlechte dieser Welt breitete sich unter den Menschen aus. Und dann hat sie ganz schnell diese Büchse zugemacht. Und drin blieb als letztes Hoffnung.
Oh.
Büchse zu. So. Und jetzt kommst du.
Mhm.
Dazu gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Ansätze. Ne? Was macht man mit dieser Büchse, mit dieser Pandora? Also für alle, die jetzt denken, mein Gott, das hat er schlecht erzählt, die sollen es besser machen.
Genau, das sowieso.
Und jetzt die Fußnote. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat. Egal wie es ausgeht. Václav Havel, ehemaliger tschechischer Staatspräsident.
So, und ich muss das nochmal ganz kurz ergänzen, weil das mit der Hoffnung, das ist natürlich auch so nach dem Motto, da gibt es ja viele oder einige oder wenigstens einen, den ich kenne, also Nietzsche.
Okay, den kennst du.
Nein, mal gehört, der zum Beispiel sagt, das ist so das Oberfiese, was Zeus da gemacht hat. Er hat also das Unheil über die Menschen ausgebreitet, aber die Hoffnung gelassen. Ist das nicht das höchste aller Qualen, wenn du genau weißt, es kann nicht gut enden, aber dir bleibt die Hoffnung. Aber es kann gar nicht gut enden. Ne? Das ist so dieser.
Aber den Beweis sind wir ja schuldig, oder? Dass es nicht gut enden kann. Also das ist ja nicht bewiesen.
Naja, wenn man sich jetzt mal so die Entwicklung der Menschheitsgeschichte anguckt bis heute und das heute.
Das ist eine Perspektivfrage, finde ich. Komm. Das ist vielleicht eine neue Folge wert, aber ich bin ja im Moment, möchte ich ja positiv durch diese Welt gehen und gucken. Natürlich, ne? Aber wenn man nur Medien verfolgt, dann ist die Welt böse und schlecht. Wenn man aber sich das Leben anguckt, ist die Welt eigentlich ziemlich schön. Und das ist halt so, es ist natürlich manchmal eine Perspektivfrage und es ist auch, aber klar, am Ende wissen wir es nicht. Und das ist ja irgendwie auch beruhigend, oder? Dass das etwas ist, was uns verbindet.
Uns Menschen. Mhm.
Ja. Alle. Keiner weiß es.
Nee, keiner weiß es. Aber haben alle Menschen Hoffnung?
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass man, also wenn du nicht gerade, sagen wir mal, also wirklich nervenmäßig oder irgendwie psychisch wirklich in der Klinik bist und dich nicht mehr spürst oder kontrollieren kannst, aber wenn wir jetzt mal von den Menschen ausgehen, die so hier so leben, so rumleben, glaube ich, dass jeder Mensch über Hoffnung verfügt, ja. Ich hoffe es einfach.
Ja, das ist ein perfektes Schlusswort eigentlich. Ne? Ich habe irgendwo gelesen, das passt da vielleicht rein, wenn man glaubt, dass etwas unmöglich ist, dann ist es doch unmöglich. Und wenn man das jetzt umdreht, könnte da eine gewisse Hoffnung drin stecken. Also es ist ja eigentlich negativ, ne? Also so, wenn man sich jetzt so anguckt, ja Mensch, das klappt doch nie irgendwie mit Israel und Palästina, mit der Ukraine und Russland. Also das ist ja, also da kann man ja nur resignieren, wenn man dazu guckt. Alles spricht dagegen, dass das mal gut ausgeht. Mhm. Aber trotzdem scheint es ja Hoffnung zu geben.
Man hat auch davon, man ist davon ausgegangen, dass die Mauer nicht fällt. Davon ist man auch ausgegangen.
Ja.
Wer hätte gedacht, dass wir 2010 Weltmeister werden?
War das nicht 2014?
Wie geht das?
Brasilien? Ich glaube 2010 Weltmeister in Deutschland.
Ach, guck
mal. Nee, 2006. Nee, oh Gott, ey. Die Hoffnung, dass mein Gehirn in diesem Leben noch jemals richtig funktioniert,
genau.
Die werde ich niemals aufgeben.
Jedenfalls, ja, also, ich bin pro Hoffnung.
Ich schließe mich an.
Schließ dich mal
an. Ja, klar.
Würde ich auch sagen.
Solidarität.
Und ich erwarte einfach von uns beiden, dass wir weitermachen. Und ich habe die Hoffnung, dass ganz viele zuhören. Und ich hoffe, da nicht enttäuscht zu werden.
Dem kann ich nichts hinzufügen.
Also glauben wir dran.
Genau, Glauben versetzt Berge. Darüber das nächste Mal mehr. Genau. Über Berge.
Vielen Dank für das doch sehr hoffnungsvolle Gespräch.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.